Genau, wir kommen beide von der Bibelschule Brake. Per macht ein FSJ gerade und ich habe die Bibelschule schon absolviert und darf jetzt als Lehrpraktikant dort zu 50% arbeiten. Zu 50% arbeite ich in einer Gemeinde und jetzt dürfen wir innerhalb von dieser Bibelschulzeit eben auch so eine Einsatzwoche machen mit der ersten und dritten Klasse. Und uns hat es nach Bayern verschlagen. Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Wir kommen ja eigentlich ursprünglich so Richtung Bielefeld, ne? Das ist ein bisschen weiter weg. Aber es ist sehr schön, hier unten im Süden zu sein. Ich komme südlich von Stuttgart, deswegen ich mag den Süden sehr. Und vor allen Dingen Bayern, ihr habt es hier schön. Ne? Das muss man schon so sagen. Ne? Und so freue ich mich auch, heute Morgen mit euch ins Wort Gottes zu schauen. Und ich habe euch heute Morgen eine Frage mitgebracht. Und ich bin gespannt. Ich denke, ihr könnt sie mir bestimmt beantworten. Und die Frage ist folgende. Wer war der erste christliche Märtyrer? Also die erste Person, von der uns berichtet wird, die gläubig war, die aufgrund ihres Glaubens gestorben ist, die getötet wurde aufgrund ihres Glaubens. Habt ihr eine Idee? Ich höre Stephanus, ja, das ist tatsächlich richtig. Ja, ihr seid bibelfest, sehr gut. Genau, Stephanus. Und davon lesen wir tatsächlich in Apostelgeschichte 7. Und von ihm kennen wir seine letzten Worte, bevor er gestorben ist. Und das war folgendermaßen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 7, Verse 59 bis 8, Vers 1. Ich lese das vor, ich nutze heute mal die NGÜ. Für alle, die sich fragen, welche Übersetzung das ist. Also während man ihn steinigte, betete Stephanus: Jesus, treuer Herr, sagte er, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das waren seine letzten Worte. Dann starb er. Saulus aber war mit dieser Hinrichtung voll und ganz einverstanden. Sagen, wenn ich das so lese, das berührt mein Herz. Da war ein Mann und in dem Moment seines Todes reagiert er wie sein Herr Jesus und sagt, rechne diesen Leuten diese Sünde nicht an. Also wir sehen Stephanus, der zu dieser Zeit kurz davor noch den Leuten, den Frommen seiner Zeit von seinem Herrn Jesus gepredigt hatte und bis zu seinem letzten Atemzug den Herrn Jesus lieb hatte. Und wir sehen in diesen Versen auch, dass da ein gewisser Saulus war. Eine Person, später finden wir ihn wieder als Paulus. Und der war einverstanden. Der war einverstanden damit, dass man diesen Christen namens Stephanus tötet. Wisst ihr, einige Jahre später, um das Jahr 64 nach Christus, wurden in Rom unter der Verfolgung von Kaiser Nero zwei Apostel hingerichtet. Und einer davon war Paulus. Er wurde vermutlich enthauptet. Und der Mann, der der Tötung des ersten Märtyrers zugestimmt hatte, war selbst ein Märtyrer geworden. Der zweite Mann, der getötet wurde in Rom, war Petrus. Ein weiterer Apostel, der 3 Jahre persönlich mit dem Herrn Jesus unterwegs gewesen war. Und wisst ihr, ich möchte heute Morgen was Ungewöhnliches mit euch machen. Und zwar, wir werden heute Morgen den 2. Petrusbrief uns anschauen. Und zwar das gesamte Buch. Und das ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich. Wir werden nicht alle Verse lesen, keine Angst. Aber ich möchte diesen Brief nutzen, um uns herauszufordern heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie gut ihr im 2. Petrusbrief euch auskennt, ob ihr den oft lest. Aber es ist tatsächlich einer der Briefe, der ein bisschen hinten runterfällt. In unserer Bibel, den wir weniger lesen, den wir weniger kennen. Aber wisst ihr, das sind die letzten Worte von dem Apostel Petrus an die Gemeinde. Und ich glaube, dass wir ganz viel davon lernen können. Wisst ihr, im Johannesevangelium, da lesen wir, dass Jesus Petrus ankündigt, dass er sterben wird und dass er nicht freiwillig sterben wird. Da sagt Jesus zu Petrus: Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Also Jesus sagt zu Petrus, als er noch lebt, du wirst sterben und du wirst nicht freiwillig sterben. Und jetzt in diesem zweiten Petrusbrief, in dem letzten Brief, den dieser Apostel Petrus schreibt, schreibt er selber Folgendes. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Also wir sehen in dem zweiten Petrusbrief, Petrus weiß, ich werde sterben und ich weiß, es wird nicht freiwillig sein. Jesus hat es mir gesagt und deswegen schreibe ich diesen Brief. Ich schreibe euch diesen letzten Brief, um euch wachzurütteln, um euch an die Dinge zu erinnern, die wirklich, wirklich wichtig sind. Er wollte ihnen etwas mitgeben, was über seinen Tod hinaus die Gemeinde begleitet. Und wisst ihr, so stellt sich heute Morgen für mich und am Ende von Petrus' Leben und vielleicht auch für dich die Frage, was bleibt am Ende? Was bleibt am Ende von Petrus' Leben und was bleibt am Ende von deinem und meinem Leben? Und so möchte ich mit euch dieses Buch anschauen, den zweiten Petrusbrief. Und ich bin Lehrpraktikant an der Bibelschule und das heißt, ich probiere mich aus als Lehrer, ne? Und ich gebe euch hier heute eine kleine Gedankenstütze mit. Wenn ihr an den zweiten Petrusbrief denkt in Zukunft, dann denkt ihr folgendermaßen. Der hat 3 Kapitel, okay? Und im ersten Kapitel geht es um Christus in Erinnerung. Im zweiten Kapitel geht es um Christus in Gefahr. Und im dritten Kapitel geht es um Christus in Ewigkeit. Und wenn ihr jetzt an das Buch denkt, dann habt ihr direkt eine Idee. Okay, im ersten Kapitel geht es darum, im zweiten Kapitel geht es darum und im dritten Kapitel geht es darum. Und so lasst uns durch die einzelnen Kapitel gehen und schauen, was Petrus hier der Gemeinde sagen möchte und auch uns heute Morgen sagen möchte. Aber wisst ihr, wir müssen erstmal kurz vielleicht nochmal drüber nachdenken, wer war eigentlich Petrus nochmal? Wir haben ja ganz viele Leute in der Bibel, die da auftauchen, ganz viele Apostel auch. Und wisst ihr, Petrus war ein besonderer Typ. Petrus, das war ein Fischer aus Galiläa, der zusammen mit seinem Bruder Andreas von Jesus persönlich in die Nachfolge gerufen wurde. Wir lesen das in Markus 1, Vers 16. Und Petrus war scheinbar ein Besonderer, weil er gehörte zum innersten Kreis der Apostel von Jesus. Wir wissen von 3 Leuten, die ganz eng an Jesus dran waren, besonders eng und viel mit ihm erlebt haben. Es war Petrus, Jakobus und Johannes. Und wisst ihr, Jesus gibt ihm sogar einen anderen Namen. Er sagt, du sollst Kephas heißen. Kephas heißt Fels. Wisst ihr, Petrus, der war bereit, Risiken einzugehen. Das war so ein risikofreudiger Typ. Und das brachte ihn immer wieder in Situationen, die schwierig waren. Zum Beispiel im Sturm auf dem Boot steigt er aus dem Boot heraus und riskiert den Tod, als er zum Beispiel einem Mann das Ohr abschlägt. Er riskiert sein Leben, als er der Gruppe, die Jesus verhaftet hat, bis in den Hof des Hohepriesters folgt. Er riskiert es, Jesus zu korrigieren. Und als er sowohl aus dem Boot steigt, als auch als er Jesus nach seiner Verhaftung folgt, gerät er in Schwierigkeiten. Und bei allem Risiko ist er auch derjenige, der am meisten für die Jünger spricht. Der Typ mit der großen Klappe war er. Er ist immer ein bisschen vorlaut. Und er verrät Jesus 3-mal. Aber wisst ihr, er empfängt auch die gnädige Vergebung von seinem Herrn. 3-mal. Nach Ostern und Pfingsten können wir sehen, dass er so ein Leiter war der Gemeinde. Und er leitet die Berufung von Matthias, er predigt an Pfingsten, er heilt Leute durch Gottes Hilfe. Er nahm auch seine Frau vermutlich mit auf Mission. Und er geht das Risiko ein, einen Heiden zu taufen, was damals nicht gewöhnlich war am Anfang der Zeit, und zwar den Cornelius. In Apostelgeschichte 12 lesen wir dann, dass Petrus flieht vor Herodes Agrippa. Und daraufhin lesen wir nichts mehr. Petrus ist weg. Wir hören nichts mehr von ihm. Außer bis auf das, was wir hier lesen, in diesem ersten und zweiten Petrusbrief und die Tradition. Die Tradition, die uns sagt, 64 nach Christus starb er als Märtyrer in Rom. Also wisst ihr, wir können ganz grob sagen, Petrus, es war ein Draufgänger. Ne? Das war eine faszinierende Persönlichkeit. Es war ein risikofreudiger Fischer, Ehemann, Leiter, Apostel Jesu. Und Er war Märtyrer. Und dieser Mann schreibt jetzt diesen letzten Brief am Ende seines Lebens mit der Aussicht, bald zu sterben. Die Frage ist, was wird dieser Mann schreiben? Was werden seine letzten Worte sein? Und in diesem Brief selbst wird ziemlich schnell klar, warum er diesen Brief schreibt. Es hat so ein bisschen auch so einen Stil von einem Testament, wie er schreibt. Und zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 13 schreibt er: Ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin. Kapitel 3, Vers 1 sagt er: Es geht mir in diesem Brief darum, euch Dinge ins Gedächtnis zu rufen, die euch helfen sollen, wachsam zu bleiben und euer Denken durch nichts Böses beeinflussen zu lassen. Und Kapitel 3, Vers 8 schreibt er: Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Also wir merken, Petrus will die Gemeinde erinnern. Immer wieder sagt er, ich muss euch an etwas erinnern, was ihr schon wisst. Und so möchten wir heute diesen zweiten Petrusbrief anschauen und hören. Woran möchte Petrus die Gemeinde erinnern? Und das erste ist Christus in Erinnerung. Das ist mein erster Punkt heute Morgen. Und wir lesen die ersten zwei Verse im ersten Kapitel des zweiten Petrusbriefs. Da fängt Petrus folgendermaßen an. Er sagt: Simeon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. Wenn wir es zusammenfassen müssen, ne, was sagt er hier in diesen ersten zwei Versen? Dann sagt er heute Morgen: Freunde, ihr habt das größte Geschenk überhaupt bekommen. Diese Gnade Gottes habt ihr bekommen. Die Güte Gottes. Ihr habt den Retter Jesus Christus kennengelernt. Aber vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, was meint er damit? Was meint er mit der Gerechtigkeit Gottes? Was meint er mit diesem Retter Jesus Christus? Wisst ihr, Petrus spricht hier vom Evangelium. Von der guten Nachricht, die an jeden Menschen geht, der erkennt, dass er schuldig ist vor Gott. Wisst ihr, die schlechte Nachricht für uns als Menschen ist, dass wir eigentlich getrennt sind von Gott. Aufgrund unserer Schuld, unserer Rebellion gegen Gott. Wisst ihr, wir lügen, wir betrügen, wir brechen täglich die Gebote Gottes, der uns geschaffen hat, der uns Leben gegeben hat. Und Gott sagt, wir sollen ihn von ganzem Herzen lieben und ihm alleine dienen. Und täglich stellen wir fest, dass ich eigentlich dem nicht gerecht werde. Ständig diene ich mir selbst, ich liebe mich, ich liebe meine Agenda, mehr als Gottes Agenda. Ich rebelliere gegen Gott tagtäglich. Aber nicht nur gegen Gott rebellieren wir, sondern auch gegen unseren Mitmenschen. Mit Worten, mit Taten, mit Gedanken. Wisst ihr, mein Gewissen klagt mich tagtäglich an. Ich weiß nicht, ob du das von dir kennst, aber ich kenne das. Ich kenne das von mir sehr, sehr gut. Ich weiß, was richtig ist, aber ich tue es nicht. Und so muss ich feststellen, dass ich jetzt, wenn ich einmal sterbe, so vor Gott nicht bestehen könnte, weil ich ein Sünder bin. Die Bibel beschreibt das folgendermaßen. In Römer 3, Verse 10 bis 12. Da steht: Keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle sind vom richtigen Weg abgewichen. Keinen einzigen kann Gott noch gebrauchen. Keiner handelt so, wie es gut wäre. Nicht ein einziger. Wisst ihr, Gott ist heilig. Er hat keine Fehler, er ist perfekt. Und er ist gerecht. Und wir sind es nicht. Und so muss er und wird er mich und er wird auch dich am Ende unseres Lebens richten. Als ein heiliger und gerechter Gott. Dafür, wie wir gelebt haben. Und wir wissen, dass wir so in diesem Zustand keine Gemeinschaft haben können mit Gott. Aber wisst ihr, Gott ist voller Liebe. Das hat er bewiesen. Und er hat Jesus, seinen Sohn, auf die Erde gesandt. Jesus Christus hat das Leben gelebt, das du und ich nicht leben können. Und in einem perfekten Gehorsam zu Gott hat er gelebt. Und obwohl er nicht ein einziges Mal gesündigt hat, wurde er von den Geistlichen seiner Zeit beschuldigt, von Pilatus verklagt, gekreuzigt und starb auf Golgatha. Aber wisst ihr, er blieb nicht im Grab, sondern am dritten Tag ist er auferstanden und er hat bezeugt, dass er den Tod besiegt hat. Und das hat er für dich getan. Das hat er für mich getan. Das hat er für uns getan. Er hat es als unser Stellvertreter getan. Denn eigentlich hätten du und ich das verdient, zu sterben, weil wir schuldig sind vor Gott. Das Wort Gottes formuliert es folgendermaßen in Römer 6, Vers 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Jesus ist freiwillig ans Kreuz gegangen, um den Tod, den du und ich verdient haben, aufgrund unserer Schuld zu durchleben. Wisst ihr, die Erde hat gebebt. Es war finster, als Jesus starb. Die ganze Erde hat verrückt gespielt, weil der Sohn Gottes dort auf Golgatha stellvertretend für die Sünden der Welt gestorben ist. Und er hat die Schuld, die wir vor Gott haben, getragen. Er hat es bezahlt. Er sagt am Kreuz, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht. Die Schuld ist bezahlt. Und er lädt uns ein, zu ihm zu kommen und seine Vergebung anzunehmen. Und das ist der einzige Weg, das ist der einzige Weg, wie wir mit Gott wieder in Frieden leben können, wie wir gerecht werden vor ihm. Das ist der einzige Weg, wie wir vor Gott bestehen können. Dann sind wir nicht mehr Gottes Feinde, sondern wir sind Gottes Freunde. Also das Evangelium ist die gute Nachricht, dass du und ich Frieden haben können mit Gott. Und das verändert unser Leben, oder? Es verändert unser Leben jetzt schon, weil wir jetzt Frieden mit Gott haben können. Und weil wir wissen, dass uns nichts auf dieser Welt von Gott trennen kann. Und wisst ihr, daran will Petrus die Gemeinde erinnern. Leute, ihr habt das bekommen, dieses Geschenk. Ihr habt Christus kennengelernt. Und diese Begegnung mit Christus hat dein Leben verändert. Also er erinnert die Gemeinde an etwas, das in der Vergangenheit stattgefunden hat. Und gleichzeitig schreibt er, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß an Gnaden und Frieden erfahrt. Also das heißt, es hat etwas in der Vergangenheit stattgefunden. Du hast Christus kennengelernt und ich hoffe, wenn du ihn nicht kennengelernt hast, dass du es heute tust. Und er sagt aber, ich wünsche euch auch, dass ihr wachst. Dass ihr wachst in der Erkenntnis von Jesus Christus. Dass Jesus dein Leben weiterhin verändert. Und er verbindet damit etwas, was man erlebt. Und zwar ein Wachstum in der Gnade und in der Erkenntnis. In der Erkenntnis, wie groß er ist. Und in der Erkenntnis davon, dass wie groß seine Gnade ist. Weil seine Gnade hört niemals auf. Und dann ist da Frieden. Dann ist da Frieden, den wir erfahren dürfen. Und die Frage ist, glaubst du an Jesus? Ist er dein Herr? Hast du ihn aufgenommen in dein Leben? Ist er Herr in deinem Leben? Ist Christus heute Morgen, wenn du hier sitzt und ich weiß nicht, wie deine Woche war, ist Christus für dich heute Morgen wertvoll? Ist es dein Schatz? Wisst ihr, Petrus möchte dich und mich heute Morgen daran erinnern, Jesus steht heute Morgen mit offenen Armen da und lädt dich ein, zu ihm zu kommen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht, aber ich frage dich, ist dir seine Gnade bewusst heute Morgen? Erlebst du diesen Frieden in deinem Leben? Und die Frage ist, wenn nicht, dann möchte ich herausfordern, komm heute Morgen, jetzt, zu ihm. Bring ihm die Dinge, die dich belasten. Und ich glaube, wir brauchen diese Erinnerung. Es ist nicht nur, das Evangelium ist nicht nur wichtig, wenn wir zum Glauben kommen, sondern das Evangelium ist tagtäglich das, was uns aus dem Bett rausholt, was uns in die Arbeit schiebt, zu unserem Nächsten. Wir wissen, Gott ist mit mir. Ich habe Frieden mit ihm. Und wisst ihr, für Petrus besteht diese Erinnerung darin, dass er davon erzählt, was er mit Jesus erlebt hat. Und er erzählt von dem Erlebnis, als Jesus verklärt wurde, verherrlicht wurde auf dem Berg. Das lesen wir in Kapitel 1, 16 bis 18. Und er erinnert die Gemeinde auch an das Wort Gottes und vergleicht es mit einem Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. In den Versen 19 bis 21 im ersten Kapitel. Wisst ihr, so schnell vergesse ich persönlich, was seine Gnade für mich bedeutet. Und vielleicht geht es dir so wie mir. Vielleicht hast du andere Prioritäten gerade oder Dinge, die dir wichtiger sind. Und ich möchte dir sagen, es gibt keinen größeren Schatz. Es gibt nichts Größeres in deinem Leben als Christus. Lass uns einander daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Was wir mit ihm erlebt haben, wenn wir ein Zeugnis erzählen zum Beispiel. Und vielleicht nach dem Gottesdienst fragst du mal deinen Sitznachbarn. Vielleicht kennst du ihn, vielleicht nicht. Frag ihn, kennst du Jesus? Und wie hast du ihn kennengelernt? Was hast du mit ihm erlebt? Wie erlebst du seine Gnade in deinem Leben diese Woche? Und lerne ihn tiefer kennen in seinem Wort. Und die Sache ist, was bleibt am Ende von Petrus' Leben? Christus in Erinnerung. Sag Christus in Erinnerung, das ist mir wichtig. Das möchte ich euch nochmal sagen. Christus ist das, woran ich mich erinnern will und woran ihr euch erinnern sollt. Aber wisst ihr, Petrus schreibt diesen Brief nicht nur, um die Gemeinde an Jesus zu erinnern und mit ihnen zu teilen, was er erlebt hat, sondern er nutzt gerade diese Situation als Augenzeuge und als Kenner des Wortes Gottes, um die Gemeinde zu warnen. Denn er wusste auch, dass das Evangelium angegriffen ist. Und so kommen wir zum zweiten Punkt heute Morgen. Und zwar Christus in Gefahr. Das ist das zweite Kapitel in diesem Buch. Über die Zeit waren nämlich in der Gemeinde neue theologische Ansichten entstanden oder wurden von außen in die Gemeinde gebracht. Und vor diesen falschen Lehrern will Petrus jetzt warnen. Und wisst ihr, er tut es nicht auf die sanfte Art. Er nennt diese falschen Lehrer zum Beispiel Sektierer, verdorben, ausschweifend, habgierig, raffinierte Lügner, schmutzig, selbstherrlich, vermessen. Er sagt, sie haben nicht mehr Verstand als vernunftlose Tiere, Säufer und Schlemmer, lüstern, habgierig, unfreie Sklaven und so weiter. Also was wir sehen ist, Petrus verändert seinen Ton vom ersten Kapitel Christus in Erinnerung zum zweiten Kapitel, wo er sagt, Leute, es gibt da eine ernsthafte Gefahr und er nennt sie beim Namen und er ist da nicht zimperlich mit seinen Worten. Und so spricht er über das Evangelium, das angefochten ist durch falsche Lehrer. Aber die Frage ist ja, was waren denn diese falschen Lehren damals? Was waren diese Vorwürfe, die Petrus hier macht? Und es sind zwei Dinge, die diese Leute damals gelehrt haben. Erstens, sie leugneten, dass Jesus wiederkommt. Und zweitens, sie leugneten, dass Gott über Sünde richten würde. Aber wisst ihr, hier wird klar, Petrus versteht keinen Spaß. Und auch wir sollten dieses Thema, diese beiden Themen ernst nehmen. Was ist so gefährlich? Was ist daran so gefährlich, wenn man das glaubt? Erstens, wir nehmen mal an, Jesus kommt nicht wieder. Das würde bedeuten, dass die Welt einfach so weitergeht, bis sie aufgebraucht ist oder der Mensch mit Elon Musk die Welt verlassen hat oder so. Ja, das wäre eigentlich gar nicht so tragisch, oder? Wisst ihr, was viel tragischer wäre? Wenn man das glaubt, dann lehnt man die Worte Jesu ab, was er selbst gelehrt hat. Damit wird das Wort Gottes geleugnet. Wir sehen, dass dieses Thema der Wiederkunft ein wesentliches Thema in der Bibel ist. Wir haben ganz, ganz viele Stellen, Matthäus 16, 27, Matthäus 24, 30 und so weiter. Ganz, ganz viele Stellen, wo Jesus selbst sagt, ich komme wieder, Leute. Ich komme wieder. Wenn ich das ablehne, dann lehne ich die Hoffnung des christlichen Glaubens ab und noch viel mehr, ich lehne Jesus ab, wenn ich das nicht glaube. Das Zweite ist, nehmen wir an, Gott richtet doch nicht über die Sünde. Das ist nicht schlimm, wenn wir sündigen. Das würde bedeuten, dass Jesus umsonst am Kreuz gestorben ist. Und es würde Gottes Gerechtigkeit in Frage stellen, oder? Was machen wir dann aus Versen wie Römer 3, Vers 25? Wo steht, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen. Und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Was bedeutet dann dieser Vers? Oder 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Was machen wir mit solchen Versen, wenn Jesus nicht für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist? Dann wäre Christus unnötig gewesen. Und mit dieser Behauptung, wie mit der ersten, lehnen wir Jesus ab, ganz persönlich. Und wisst ihr, diese falschen Lehrer damals, sie nutzten diese Lehre dafür, dass sie einfach so leben konnten, wie sie wollten. Weil Jesus kommt nicht wieder. Jesus richtet nicht über Sünde. Das heißt, ich kann leben, wie ich will. Und die führten ein Leben, das ja, nicht dem entsprach, was Christus vorgelebt hatte. Sie waren stolz, sie hatten nie genug vom Reichtum. Sie logen, sie gingen einfach ihren Begierden nach. Das waren alles Dinge, gegen die Jesus und die Apostel klar gepredigt hatten. Aber wisst ihr, sie haben nicht nur Jesus abgelehnt, sondern sie haben so gelebt, dass es den Glauben der anderen in ein falsches Licht gestellt hat. Wir lesen im 2. Kapitel, 2. Petrus 2, Vers 2, lesen wir, ihr ausschweifendes Leben wird viele zur Nachahmung verleiten, was dazu führen wird, dass der wahre Glaube in Verruf gerät. Wisst ihr, ein falsches Evangelium, ein falscher Christus, ein falsches Christentum gab es schon damals. Und wisst ihr, ich kann Menschen verstehen, die heute auf so manches Leben von so manchem Christen schauen und sagen, hey, wenn das ein Christ ist, dann will ich nicht an Jesus glauben. So wie der lebt, da möchte ich nicht an Jesus glauben. Und wisst ihr, wir müssen auch heute aufpassen, mit welchen Lehren wir uns beschäftigen. Weil unsere Theologie bestimmt unsere Praxis. Und unsere Praxis zeigt, was wir glauben. Also die Frage ist, kennst du deine Bibel? Wir müssen fähig sein zu prüfen, was heute gelehrt wird. Leben wir nach dem, was Gottes Wort uns sagt? Ich glaube, auch heute ist unser Glaube, unser Fundament. Heute ist Jesus Christus angefochten, das Evangelium ist heute angefochten. Und die Frage ist, sprechen wir das an? Lenken wir das auf? Ein Theologe, Dane Ortlund, der sagte einmal, die Kirche ist immer nur wenige Generationen davon entfernt, das Evangelium völlig zu verlieren. Die Kirche ist immer nur wenige Generationen davon entfernt, das Evangelium völlig zu verlieren. Und ich glaube, das ist wahr. Auch heute, in unserer Zeit, in unserer Welt. Und so ist die Frage, was bleibt am Ende? Am Ende von Petrus Leben. Er wusste, er wird sterben, aber er wusste auch, Christus und das Evangelium müssen im Reinen gehalten werden, wenn ich sterbe. Christus ist auch heute in Gefahr. Und so kommen wir zum dritten Punkt heute Morgen, Christus in Ewigkeit. Was bleibt am Ende? Christus in Ewigkeit. Bis im letzten Kapitel, da kommt Petrus noch einmal darauf zu sprechen, dass Jesus wirklich, wirklich wiederkommen wird. Und der Grund, warum er noch nicht gekommen ist, ist seine Gnade. Wir lesen das im 3. Kapitel, Vers 9. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusagen hinauszögert, wie einige denken. Was Sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Wisst ihr, Jesus ist noch nicht wiedergekommen, weil er auch noch heute Menschen in dieser Welt das Angebot seines Evangeliums hören. Auch heute Morgen. Vielleicht sitzt du heute hier und du hörst zum ersten Mal das Evangelium. Du hörst zum ersten Mal von diesem Angebot, dass Jesus für dich gestorben ist. Und Jesus ist nicht wiedergekommen deswegen, damit du diese Botschaft hören kannst. Wisst ihr, etwas zuvor in Kapitel 3, Vers 8 schreibt Petrus, dass für Gott ein Tag wie 1000 Jahre sind und 1000 Jahre wie ein Tag. Wisst ihr, für Gott spielt Zeit nicht so sehr die Rolle wie für uns. Aber die Bibel spricht klar von einem Tag. Es wird einen Tag geben, an dem Jesus wiederkommt Und dann wird jedes Knie sich vor ihm beugen. Jeder in diesem Raum wird sein Knie beugen vor ihm. Und ich bete, dass jeder, der in diesem Raum ist, es mit Jubeln tut, mit Freude tut. In 3 Vers 10, also Vers 10 Kapitel 3, lesen wir, der Tag des Herrn, der wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und bis dahin warten wir auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Gott hat es versprochen und darauf vertrauen wir. Eine neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Das können wir uns gar nicht vorstellen, oder? Wo Gerechtigkeit regiert. In Vers 15 schreibt Paulus dann, begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. Begreift doch, die Geduld, die unser Herr mit uns hat, bedeutet unsere Rettung. Gott ist geduldig für uns. Und ich hoffe, dass es uns bewusst ist, dass wir eines Tages vor Gott für unser Leben Rechenschaft abgeben werden. Wenn wir sterben oder wenn er wiederkommt. Und ich glaube, Jesus kann jederzeit wiederkommen. Petrus folgert dann aus dem Geschenk der Gnade, das wir in Christus haben, und dieser Wiederkunft folgendes. Wir lesen in Kapitel 3, die Verse 11 bis 14. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne in Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, als Menschen, die Frieden mit ihm haben. Sagt, weil wir wissen, dass Jesus wiederkommen wird und das hier nicht alles ist, wollen wir auch dementsprechend leben, in der Hoffnung, dass er wiederkommt. Und damit kommen wir zu den letzten Worten von Petrus. Und dazu möchte ich kurz euch eine Geschichte erzählen aus dem Jahr 1944. Da schrieb ein Mann in seiner Zelle einen Brief an seine Verlobte. Er wusste nicht, dass es sein letzter Brief an sie sein würde. Es waren die letzten Worte, welche seine Geliebte, die nie heiratete, von ihm lesen würde. Dieser Mann schrieb Folgendes: Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Zu diesem Zeitpunkt war dieser Mann 39 Jahre alt. Nur wenige Monate später, am 9. April 1945, wurde er hingerichtet. Er war ein Theologe, er war ein Schriftsteller und ein Märtyrer. Sein Name war Dietrich Bonhoeffer. Wisst ihr, diese letzten Worte bewegen mich. Da war ein Mann, der dem Tod ins Auge sah. Und er hatte Hoffnung. Und genauso bewegen mich die letzten Worte von Petrus. Im Angesicht des Todes schreibt dieser Mann: Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Ich habe mir diese Worte wirklich zum Lebensmotto gemacht, weil hier wird so klar, was für ein Anliegen dieser Mann für die Gemeinde hatte. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und so hören wir nichts mehr. nichts mehr von Petrus. Als dass er als Märtyrer starb und laut Überlieferung wurde er in Rom gekreuzigt, und weil er nicht so gekreuzigt werden wollte wie Jesus, wie sein Herr, hat er gesagt, dann kreuzigt mich aber bitte kopfüber. Aber bis zum Schluss, bis zum letzten Atemzug war diesem Mann eine Sache wichtig: Christus. Und sein letztes Anliegen war es, dass die Gemeinde in der Gnade und Erkenntnis dieses Jesus Christus wächst, bis er wiederkommt. Und das ist auch mein Anliegen heute Morgen. Was bleibt in deinem, in meinem Leben am Ende? Was bleibt? Wir alle werden einmal sterben. Wir werden einmal vor unserem Schöpfer stehen. Die Frage ist, wie wir bis dahin leben. Was wird am Ende unseres Lebens bleiben? Was wird unser Leben prägen? Wisst ihr, mein Gebet heute Morgen ist es, dass wenn du noch nicht an Jesus glaubst, dass du heute ihm dein Leben gibst, dass du erkennst, du brauchst Jesus. Du brauchst es viel mehr, als du glaubst. Und wenn du schon an Jesus glaubst, möchte ich dich herausfordern, dich täglich an Jesus Christus zu erinnern. Euch gegenseitig zu erinnern als Gemeinde. Ihn euch vor Augen zu stellen, ihn besser kennenzulernen. In der Gnade und Erkenntnis zu wachsen. Zu erkennen, wie viel er getan hat und immer noch tut für mich. Er tritt immer noch für mich ein, tagtäglich. Und ein Mann hat mal gesagt, umso älter ich werde, umso mehr erkenne ich, wie sündig ich bin. Aber umso größer wird seine Gnade. Und ich wünsche mir, dass ich das erkenne in meinem Leben, Tag für Tag. Und das heißt, mit ihm in Gemeinschaft zu leben und ihn besser kennenzulernen in seinem Wort. Die Frage ist, beschäftigst du dich mit Jesus Christus? Bewegt er dich? Mein zweites Anliegen ist, dass wir uns prüfen und dass wir uns bewusst sind, es gibt auch heute falsche Lehren über unseren Herrn Jesus Christus. Und heute ist es viel einfacher durchs Internet, durch soziale Medien, ne, das geht viel, viel einfacher. Und hier müssen wir das Wort Gottes kennen. Worauf baust du deinen Glauben? Baust du ihn auf eine Person, auf Menschen, auf Predigten oder aufs Wort Gottes? Ich ermutige dich, deine Bibel besser kennenzulernen, denn das bestimmt am Ende des Tages deine Theologie. Und mein drittes Anliegen ist, dass wir danach leben, dass Christus unser Dreh- und Angelpunkt in unserem Leben ist. Die Frage ist, was macht diese Hoffnung der Wiederkunft mit dir? Bist du dir bewusst, dass Jesus wiederkommt? Was macht das mit deinem Leben, mit deinem tagtäglichen Leben, mit deinem tagtäglichen Menschen begegnen, deinem tagtäglichen zur Arbeit gehen? Was verändert das? Die Frage ist, bist du bereit, dass er wiederkommt? Bist du bereit, ihm zu begegnen? Wisst ihr, auch heute sterben Menschen, weil sie an Jesus glauben. 2023 waren es 5.600 Menschen. Heute werden weltweit 360 Millionen Menschen aufgrund ihres Glaubens an Jesus verfolgt. Und ich glaube, auch in Deutschland verändert sich immer wieder die Situation. Aber lasst uns nicht auf die Krisen schauen. Das hätte Petrus nämlich auch machen können. Er hätte sagen können, das ist eine Krise und das ist eine Krise und das ist eine Krise. Nein, er sagt, am Ende meines Lebens, Leute, gibt es eine Sache, die ich euch sagen möchte, und das ist, denkt an Christus. Schaut auf Christus. Das ist die Verantwortung der Gemeinde. Nur er kann uns standhaft machen, durchtragen, bis ans Ende unseres Lebens. Und so bleiben drei Dinge im zweiten Petrusbrief und am Ende von Petrus' Leben. Erstens, Christus in Erinnerung. Zweitens, Christus in Gefahr. Und drittens, Christus in Ewigkeit. Lass uns die Worte dieses Märtyrers und des Wortes Gottes ernst nehmen und davon lernen und danach leben. Die Frage ist, was bleibt am Ende? Lass mich noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, Herr, weil wir es so nötig haben. Herr, ich danke dir für deinen Sohn, Herr, weil ich ihn so nötig habe, Herr. Ich danke dir, dass du deinen Sohn für mich gegeben hast, Herr. Sein Tod, Herr, für mein Leben. Ich danke dir für diese Gnade auch heute Morgen. Herr, ich bete für jeden, der hier sitzt und nicht weiß, was er damit anfangen soll. Herr, ich bitte dich, dass du ihm begegnest, Herr. Dass du zeigst, dass jeder hier Christus braucht, weil du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist, Herr. Und weil du derjenige bist, der uns durchträgt bis ans Ende, Herr. Und so danken wir dir für dieses Zeugnis von Petrus. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, auf dich zu schauen. Hilf uns, unser Leben nach dir auszurichten. Hilf uns, uns an dich zu erinnern. Hilf uns, klar zu erkennen, wo falsche Lehren sind, Herr, über dich. Und hilf uns, dass wir einen Blick in die Ewigkeit haben, Herr. Dass unser Blick in die Ewigkeit unser Leben jetzt verändert, Herr. Das wünsche ich mir so sehr. Und so bitte ich dich um deinen Segen, Herr, für uns. Hilf uns, weil wir sind schwach. Aber Herr, du bist stark in unserer Schwäche. Wir danken dir für diesen Morgen, Herr, und wir danken dir für dein Wort. Amen.